Mir ging es immer um die Frage, warum? Warum mache ich das? Warum sollte ich jetzt eben meine Energie da und da reinstecken? Was genau für eine Veränderung wird das auslösen? Und wenn ich mir das durchdacht hatte und nicht in der Lage war, so 30, 50 Jahre in die Zukunft allein zu blicken und eben festzustellen, dass ich sicher sein kann, dass das besser wird dadurch, dann war ich einfach nicht zufrieden damit in irgendeiner Form. Wenn ich eine Sache aus dieser Mittelstandsreise bis jetzt sehr stark lernen konnte, dass alle Unternehmer bei uns in der Community und alle Transformationen Verantwortliche eine These verbindet, dass Nachhaltigkeit und diese Triple P Bottom Line oder auch Balance in einem Business, das ist keine Sache der Optionalität in der Zukunft. Das ist eine Sache, ob man in der Zukunft die Relevanz behalten will oder nicht. Einfach nur die Dinge zusammenzubringen, ist ja nicht immer die Lösung, sondern eben in der Lösung zusammenzukommen und da jetzt wirklich sehr innovativ zu sein. Das ist die Herausforderung. Dafür stehen wir, glaube ich, alle und gestalten da gerade zusammen. Und ich bin der Meinung, wir brechen auch diese Grenzen sehr stark zwischen Non-Profit, For-Profit, zwischen Purpose, Social Entrepreneur, Impact Entrepreneur und Impact Startup und Startup und Mittelstand und Familienunternehmen. Am Ende ist es eigentlich total egal, in welche Form man da unterwegs ist. Hauptsache, man verfolgt die Werte, die ähnlich sind und will wirklich die Welt ein Stück weit besser machen.
Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stebner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Heute habe ich zu Gast Evgeny Koris von New Mittelstand. Und die Frage, die ich hier mit reingebracht habe oder die ich hier mit reinbringe in dieses Gespräch ist, inwiefern verändert sich Wirtschaft jetzt gerade durch Krisen oder ich nenne es allgemein Herausforderungen, die wir haben, und zwar ökologische und auch gesellschaftliche. Macht das einen großen Einfluss in die einzelnen Unternehmen? Wie reagieren die da drauf? Und Evgeny ist, glaube ich, da der richtige Gesprächspartner zu, weil er ein Netzwerk gegründet hat mit New Mittelstand, das Innovationen, aber eben auch genau diese Veränderungen, wirtschaftlichen Veränderungen, die eben nicht nur eine Wirtschaft rein ökonomisch sieht, sondern auch Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, da kann er einen guten Einblick geben. Erstmal, hallo Evgeny.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich.
An der Stelle erstmal würde mich so interessieren, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also was ist der Weg zu New Mittelstand gewesen? Ist das ein ganz gerader Weg gewesen? Ist das so ein bisschen hin und her geschlängelt? Also was ist dein Antrieb dazu, das zu gründen? Und kannst du da erstmal einen Einblick geben?
Ja, danke Jörg für die Frage und auch für die Möglichkeit, hier etwas über New Mittelstand zu erzählen erstmal. Der Antrieb war sicherlich nicht geradlinig. Mit einer Krise hat es eigentlich begonnen bei mir. Und ich glaube, so die besten Ideen kommen ja dann in der Not. Die will man dann ja auch irgendwie wenden. Und dann gibt es so eine interessante Notwendung sozusagen. Und dann findet man eben neue Idee raus. Und da war ich zu der Zeit, als ich in den Mittelstand gegründet hatte, noch aus der Startup, klassischen Venture Capital-backed Startup-Welt raus, gekommen mit der Erkenntnis, dass dieses Modell einfach meine Vision nicht so getragen hat und ich dann nach 5 Jahren und circa 1,5 Millionen von dem ausgegebenen Kapital weiter weg davon entfernt zu sein schien, auch wenn es wirtschaftlich teilweise ziemlich gut gelaufen ist. Und da hatte ich dann doch eine tiefere Fragestellung, wieso ist das der Fall und wie kann es sein, dass die wirtschaftlichen KPIs eben gegen die vermeintlich sinnvollen für mich in dem Moment KPIs so gegangen waren. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht, auf die Suche nach anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, die in der Lage waren, das besser zu vereinen, also eine Balance zu finden zwischen dem Purpose, dem Sinn, den man so als Unternehmer auch trägt, so eine größere Vision, und gleichzeitig eben einen wirtschaftlichen Erfolg, weil ich eben von der Wirtschaft auch viel halte, deswegen auch schon immer in der Wirtschaft war und in der Wirtschaft dann geblieben bin, auch mit meiner Kunst sogar auch damals schon auch immer wirtschaftliche Interesse entwickeln konnte. Und so kam ich auf die Idee in den Mittelstand, um zu sagen, es gibt eben solche Unternehmerinnen, die sowohl radikale Innovationen aller Startup, so dieses New, sozusagen verfolgen, als auch Mittelstand sind, also standhaft in der Art und Weise, wie sie die Werte vertreten, schon über hunderte von Jahren und mehreren Generationen eben gewirtschaftet haben und Erfolg gefeiert haben. Und genau diese Mischung, beides gleichzeitig eben zu können, das hat mich damals interessiert und interessiert auch seitdem. Ist jetzt schon über 5 Jahre her, dass ich den Mittelstand ins Leben gerufen hatte. Und das ist tatsächlich eine große Community geworden, was mich zumindest darin bestätigt, dass ich mit dieser Fragestellung oder mit dem Gedanken nicht ganz allein war.
Du hast gerade auch in so einem Nebensatz Kunst erwähnt. Ich würde gerne nochmal sozusagen noch ein Stück zurückgehen und dich noch besser kennenlernen, sodass man einfach ein besseres Gefühl hat, so, ja, wie kommt es dazu? Wie kommt es zu so bestimmten Gedanken? Denn ja, man hätte halt viele Wege gehen können. Was ist dein Bezug zu Kunst und wie ist es dann zu den ersten Startup gekommen? Kannst du da mal so ein bisschen deinen Weg zeigen?
Ja, klar, wir können gerne ein paar Kapitel zurückgehen sozusagen, weil in der Tat, bevor ich nach Berlin kam, war ich zweierlei Dinge, die sehr gegensätzlich waren und vielleicht erklärt das auch ein Stück weit auch diesen Wunsch, das irgendwie alles zusammenzubringen. Ich war zum einen Musiker und zum anderen Unternehmungsberater bei einer der großen Beratungsfirmen und war dann auch sowohl eben tagsüber im Anzug bei großen Konzernen in den Transformationen unterwegs, als auch nachts dann in der Lederjacke eher mit der Band Tim & Tiger. Und wir haben 3 Alben veröffentlicht, ein Label gegründet. Also ganz viel auch durch diese Zeit der Digitalisierung bin ich auch als Musiker gegangen und habe auch da erfahren dürfen, was es für einen Unterschied und was es für einen brutalen, teilweise auch Neuanfang für manche Industrien bedeuten konnte und auch bedeutet hat. Ne? Weil zum Beispiel unser Label, wir waren damals bei dem größten Indie-Label unter Vertrag in Hamburg, Lush Door, das gibt's jetzt so in der Form leider nicht mehr, die sind an sich auch alle 7 Jahre in so eine Krise gekommen, ne, mit der Wirtschaft dann jedes Mal, aber das war das 3. Mal und dann sind sie eben auch nicht mehr da rausgekommen und das war auch das Jahr, wo das iPhone auf den Markt kam und das hat auch mit Sicherheit etwas damit zu tun und ich glaube genau diese Umbrüche, ne, das ist, wenn man das so selber auch als junge Band damals noch irgendwo nach dem ersten erfolgreichen Album erfahren hat, da hat man natürlich auch sowas ganz Persönliches mitgenommen, was diese Digitalisierung angeht. Also das hat uns da definitiv sehr stark berührt und auch wieder auch da in eine Krise versetzt, die wir dann unternehmerisch meistern mussten und mussten auch da schon eigentlich als Band dann eben Unternehmer sein. Und auch genau diese Fragestellung, ich bin dann über andere Musiker zu Startups damals schon gekommen, war dann aber auch damals noch in der Frage, wieso kann jetzt so eine große Top-4-Unternehmungsberatung nicht auch genau diese Innovation treiben, weil ich hatte jetzt in der Startup-Welt so ein bisschen genau diese Elemente gesehen, wo ich dachte, genau das muss doch eigentlich Unternehmungsberater sein, das eben zu fördern. Und dann bin ich eben eine Weile zurückgegangen, habe dann eben versucht, Digitalisierung in diese Beratungswelt mit reinzubringen, auch mit ziemlich großen Erfolg. Also mittlerweile gibt es ja auch diese ganzen Venture-Studios, auch bei den großen Strategieberatungsfirmen. Aber da kam, wie gesagt, meine Erkenntnis, dass wenn man wirklich radikal neue Dinge aufbauen will, dann muss man ein Stück weit auf eine grüne Wiese Dinge anfangen und auch nicht unbedingt in der Konzernwelt. Da kann man auch nicht unbedingt das Radikalste, das Neueste jetzt vielleicht direkt erwarten und das war dann der Ruf nach Berlin damals 2012, wo dann auch hier die Startup-Welt vom Gefühl losgegangen war. Und da dachte ich wirklich zu der Zeit, vielleicht recht naiverweise, vielleicht aber auch zu Recht zu der Zeit, dass das die Lösung für alle unsere Probleme sein wird. Diese Startups haben auch ganz tolle Visionen vermittelt und die Unternehmerinnen haben mich auch immer unglaublich inspiriert. Ist ja natürlich als Musiker ein großer Apple-Fan gewesen und bin nach wie vor und war natürlich auch immer mit einem Ohr wirklich am Bildschirm klebend, als Steve Jobs dann Rest in Peace seine ganzen Präsentationen gehalten hat. Und ja, es ist halt eben so, der Weg gewesen eines Unternehmers, der dann so aus der Technologie kommt. Weil studiert habe ich ja, um da jetzt noch das ganz abzurunden, in Informatik und Wirtschaft nur im Nebenfach, sage ich, weil ich schon auch immer sehr Technologie und Innovation verliebt besessen bin und seit so kleinem Alter auch immer Spiele und alle Art Programmierdinge gemacht hatte und ja, daher sozusagen schon auch so eine große Vorliebe auch für Technologie und Innovation und auch großer Optimismus, was das angeht.
Wo nimmst du so deine Kraft her? Also wenn du so viele unterschiedliche Dinge machst, also du sagst, zum einen interessiert dich Musik, dann Programmieren, die Technik, ja, hast die Beratung gemacht, hast dann Startup gegründet. Die innere Kraft selber, so der innere Antrieb, deine emotionale Kraft, nenne ich sie jetzt mal, kommt die aus all diesen Sachen oder ist so die Musik etwas, mit dem du so etwas aufbaust? Kannst du da nochmal, damit wir ein bisschen besser oder damit ich ein bisschen besser verstehe, wer bist du als Mensch auch noch?
Ja, verstehe ich. Das habe ich mir auch gestellt, diese Frage, viel. Ich glaube, man muss dann noch eine Sache mehr über mich wissen, damit man das so ganz versteht. Ich bin ja auch nicht in Deutschland geboren, sondern in Russland, bin also sozusagen auch nicht nur Technologe und Kreativer, sondern auch verbinde Ost und West in mir und deswegen fühlt sich auch Berlin da jetzt in dem Moment genau richtig an, weil es auch eben die beiden Pole irgendwie immer verbunden hatte und das ist das, was auch für mich Musik darstellt und auch der Antrieb, dieses Verbinden. Das ist das, was mich immer antreibt. Ich bin eben schon stark mit Druck auch aufgewachsen, Dinge zu erreichen und auch etwas zu schaffen. Das ist so ein Stück weit vielleicht das Russische auch in dieser Erziehung noch gewesen, weil man da irgendwie auch raus wollte. Und wir sind ja auch geflüchtet, muss man sagen. Es war also keine einfache Zeit. Also man muss da wirklich auch irgendwas besonders hervorbringen und vollbringen, damit man da überhaupt erstmal rauskommt. Und aus diesem grundsätzlichen Gedanken kam von mir immer diese Frage, wie kann man Dinge verbinden? Also wie kann man schaffen, eben nicht nur das eine entweder oder zu sein, sondern immer beides zugleich. Und weil es ist eben das, was ich bin. Ich bin eben sowohl Ost und West als auch Technologe und Kreative, als auch im Kunst und auch im Business tätig. Und in unserer aktuellen Gesellschaft oder in der Wirtschaft wird oft eben stark doch getrennt. Auch in der Bildung ist es ja der Fall. Und darum war mein erstes Startup eigentlich auch ein Bildungsstartup für Kinder, für edukatives Spielzeug, damals im Augmented Reality Format. Ein bisschen zu früh, würde man sagen, heutzutage im Retrospektiv 2013 Augmented Reality Spielzeuge auf den Markt zu bringen. Aber ich hatte damals die feste Überzeugung, dass es die Zukunft ist. Ist es auch wahrscheinlich, nur man muss immer dann irgendwann lernen, wie weit ist es dann noch von der Zukunft entfernt. Dass es die Zukunft ist, da bin ich nach wie vor davon sehr überzeugt. Aber genau, also da war auch eben dieser Wunsch zu verbinden, also physische und digitale Welt, dass es eben nicht nur das eine Dödeln auf dem Screen ist, sondern dass man eben auch die physische Interaktion mit in den Blick nimmt. Und als eben das nicht möglich war, musste ich das Geschäftsmodell anpassen, weil es technologisch einfach noch zu früh war, solche Dinge zu machen, auch wenn Apple uns überall gefeatured hat und wir waren dann irgendwie auf Platz 1 in 35 Ländern, aber das Geschäftsmodell mit den eben Zahlen ging so nicht auf. Ne? Und dann musste ich eben das Geschäftsmodell anpassen und genau da fing bei mir auch so diese Reise an, die Reise des Unternehmers, wo man dann feststellt, die genaue Vision ist einfach noch nicht umsetzbar. Wie gehst du jetzt mit dem um, was du jetzt gerade da geschaffen hast? Und dann fängt man in diesem Kapitalmarkt auf einmal anfangen, eben diese Kraft zu spüren. Wie sehr es dann eben doch irgendwo ein Stück weit den Trends, dem Geld hinterherläuft und wie man da eben drumherum gestalten kann. Und deswegen habe ich seitdem auch immer die Unternehmer im Mittelstand und in Familienunternehmer Kreisen bewundert, die das über Jahre irgendwie schaffen konnten, so eine eigene Vision Schritt für Schritt klein aufzubauen und dann eben so weit zu treiben, bis das nicht irgendwie ganz groß wurde. Ne? Also dieses Verbinden der Vision mit der wirtschaftlichen Bedürfnissen, das ist wirklich ein großes Talent. Also jede Unternehmer oder Unternehmerin, die oder der das jetzt so geschafft haben, über Generationen bewundere ich sehr und sehe auch, dass das erhaltenswert ist. Ne? Das ist ein Teil von unserer Kultur. Und all die Startup und alle Methoden und all das ist halt eben sehr kurzfristig vergänglich, weil es mit jedem Trend auch dann eben anfängt oder stirbt und dann wieder akquiriert wird. Das Ziel ist ja, das Unternehmen auch kurzfristig aufzubauen und dann wieder zu verkaufen, was also kein bisschen dem Mittelstand oder dem Familiengedanken entspricht. Ne? Und da sind so Dinge, die mich dann einfach sehr stark inspiriert, aber auch beschäftigt haben. Wieso reden alle jungen Unternehmerinnen eben nur über diese Art und Weise, Innovation zu treiben? Kann man nicht die Innovation auch in der Tradition treiben? Also kann man eben nicht Tradition und Innovation verbinden, auch da wiederum, und nicht eben irgendwo hier auf der einen Seite traditionelle Unternehmen haben und auf der anderen Seite eben diese Innovativen, die so in die Luft aufgehen und dann entweder was groß werden oder einfach implodieren, was ja dann eher zu 99% der Fälle dann passiert. Ne? Also das sind die Dinge, das ist der Antrieb. Der Antrieb ist wirklich das verbindende Element zu sein und meinen Beitrag dazu zu leisten, die Welt auch ein Stück weit einfach besser zu machen. Das war schon seit meiner Kindheit einfach so ein innerer Antrieb. Ich glaube auch, dass jeder Unternehmer, und da sind wir auch bei diesem Thema von heute, eben genau deswegen ein Unternehmen gründet, weil er die Welt besser machen will und nicht, weil er einfach Geld verdient. Das Geld verdienen kommt durch den Mehrwert, den man schafft und kommt ganz automatisch, wenn man was Gutes macht. Und das ist aber nie der Antrieb. Ich glaube, und das ist das, was ich ein Stück weit noch an der Startup-Welt, wenn ich eine Sache kritisieren würde, dann wäre das, dass es eben sehr stark nach den Kapitalrunden geht und dass man sich von Anfang an eben schon zu sehr mit dem Kapital beschäftigen muss, noch bevor man den eigentlichen Mehrwert herausgefunden hat. Und das ist ein bisschen das Gute und das Böse an dem Modell. Ne? Das führt manche Unternehmer zum Erfolg und manche führt so ein bisschen weiter weg von dem eigentlichen avisierten Visionsweg, ne? Und verleitet dazu, auch mal Fehler zu machen. Und das ist mir sicherlich vielleicht durch Unerfahrenheit, vielleicht auch durch damals auch noch gewisse Weise Naivität, auch sicherlich ein paar Mal passiert. Und da habe ich einiges gelernt, auch bei den Mittelstand und bei den Familienunternehmen, und wie man das eben vermeiden kann.
Ja, die Denkweisen sind ja sehr unterschiedlich bei Familienunternehmen und Startups. Bei den Familienunternehmen ist es einfach so, die Langzeit und die Familie und der Aufbau ist ja dann auch oft gestehen durch den eigentlichen Cashflow auch schon. Also das Ganze ist direkt am Markt entstanden, nicht durch Investitionen. Dagegen ein Startup sagt halt, okay, um ihn etwas Innovatives zu schaffen, brauchen wir erstmal Geld, um dann hinterher ganz anders zu skalieren. Also es sind ja zwei sehr unterschiedliche Grundwege, die du da ja auch so skizziert hast. Und bevor wir jetzt sozusagen an der Stelle auch kommen, wie ist mit New Mittelstand, was hast du dir da gedacht und was ist daraus entstanden, so dass Innovation auch in Familienunternehmen geschieht, da kommen wir gleich nochmal ins Tieferen rein. Würde mich nochmal interessieren, so was du denn so als Künstler zum einen, der dann ja auch einen Erfolg gehabt hat, aber ich hatte jetzt so ein bisschen rausgehört, nicht so der große wirtschaftliche Erfolg, also Erfolg schon, aber nicht wirtschaftlicher Erfolg. Dann ein Start-up, dort ein Erfolg. Du hast also immer gemerkt, eigentlich machst du das Richtige, du verbesserst die Welt, aber trotzdem war es ökologisch noch nicht immer sofort ganz klar. Das heißt, du musstest jedes Mal da Änderungen vornehmen. Kannst du da den Zuhörer vielleicht was mitgeben, wie du das gemacht hast und wie du da dran rangegangen bist? Weil ich glaube, da gibt es vielen so, die sagen so, ich habe eigentlich das Gefühl, ich mache hier schon das Richtige, aber irgendwie klappt es noch nicht so ganz. Was ist deine Erkenntnis da bei diesem Weg gewesen, bei diesen Veränderungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Frage stellt man sich periodisch immer wieder und weiß dann doch nie ganz genau, was passiert war. Retrospektiv kann man das aber deutlich besser beschreiben, mit Sicherheit. Und ich glaube, mir ging es immer um die Frage, warum? Warum mache ich das? Ne, also warum sollte ich jetzt eben meine Energie da und da reinstecken? Was genau für eine Veränderung wird das auslösen? Und wenn ich mir das so durchdacht hatte und nicht in der Lage war, so 30, 50 Jahre in die Zukunft allein zu blicken und eben festzustellen, dass ich sicher sein kann, dass das besser wird dadurch, dann war ich einfach nicht zufrieden damit in irgendeiner Form. Und bei der Musik oder bei der Kunst ist es deswegen auch Teil meiner Seele und auch meines Daseins. Also ich liebe das, aber das Wirtschaftliche ist halt sehr stark in Richtung Entertainment gegangen und durch Digitalisierung auch ein Stück weit beliebiger geworden. Also diese ursprüngliche Wärme und alles, was so mit analoger Kunst oder Musik irgendwie zu tun hatte, ist etwas ja virtueller geworden, sagen wir mal. Also das mag einem oder dem anderen gefallen, aber mir war das eben irgendwie nicht der Weg oder der effektive Weg, dann eben auch zu gestalten. Und vor allem in der Kunst, da will ich jetzt auch nicht zu sehr abdriften, da spricht man ja heutzutage auch die politische Wirkung ein Stück weit immer ab. Ne? Das soll ja dann auch beim Entertainment bleiben. Früher war die Kunst einmal extrem politisch und man hat heutzutage, glaube ich, nicht so die Möglichkeit, eben die Gesellschaft oder direkt auch damit zu verändern, indem man eben bestimmte sehr radikale Kunst macht. Das wird einfach nicht mehr so ganz gesellschaftlich gewollt oder akzeptiert. Und ich habe tatsächlich eben nach diesem Weg gesucht, was ist für mich der effektivste Weg, diese gesellschaftliche Veränderung zu treiben und wie komme ich da am besten dann durch meine Fähigkeiten nach vorn und wie bringe ich mich da am besten mit ein. Das war immer so der Weg und ich habe mir eben alles angeschaut, Social Entrepreneurs, Politik und gesellschaftliche Systeme und bin dann bei der Wirtschaft immer geblieben, weil eben mein Eindruck war, da wirke ich irgendwie am besten und da kann ich mich am besten entfalten. Und wenn bestimmte Werte und bestimmter im Purpose stimmt, bin ich auch extrem stark und überzeugt. Das ist für mich auch so das, was ich eben auf den Weg geben würde. Also ich bin davon überzeugt, dass die Wirtschaft immer einen Sinn hat, dass auch die Dinge, die passieren, die immer einen Sinn, Erkenntnisse bereiten. Und wenn man ganz genau sich damit verbinden kann, eben wiederum, und sagen kann, das ist auch so die Wirkung, die ich erzielen möchte, das ist auch der Grund, warum ich meine Arbeit jeden Tag verrichte, warum ich aufstehe, dann sollte man sich da voll einsetzen. Aber wenn man nicht genau in der Lage ist, das zu beantworten, dann wird man vermutlich auch nie dahin kommen. Ne? Also das ist immer so die Frage der Zielsetzung. Und das hat mich immer rumgetrieben. Und ich muss da noch einmal sagen, wenn wir jetzt auch über die Jahre erst uns selber bewusst geworden sind, was eigentlich eine Art Wirtschaft wir brauchen, damit das auch besser wird, das ist eben auch schwer gewesen in der Zeit, bei einer Sache, finde ich, zu bleiben. Genau.
Danke erstmal für diese ehrliche Antwort. Das ist erstmal unheimlich beruhigend wahrscheinlich für viele, so dass es gar keine klare Antwort da gibt, sondern dass es immer wieder neue Herausforderungen sind und man muss da die richtigen Entscheidungen zutreffen. Dieses in die Zukunft schauen und passt das, das resoniert unheimlich mit mir. Deswegen heißt dieser Podcast auch Helden und Visionäre. Also dieses in die Zukunft schauen dort. Zu sehen, wie könnte eine andere Welt aussehen, halte ich für unheimlich wichtig und ist ein großer Antrieb für mein Wirken. Und daher kann ich da mich unheimlich gut in dich hineinversetzen. Dann kommen wir doch mal zu diesem Moment, wo du dann merktest, so okay, so ganz, was ich jetzt hier mache, passt eben nicht mehr zu der Zukunft, die ich sehe. Und ich sehe da eine andere Zukunft. Wie war dann der erste Impuls zu New Mittelstand? Wie ist das entstanden? Kannst du da mal einen Einblick geben?
Ja, absolut. Also ich bin dann erstmal auf die Suche gegangen, wie gesagt, auf die Suche nach anderen Geschichten, anderer Unternehmungen und bin ja auch schon relativ interessiert schon immer gewesen für die kleineren Unternehmen, weil ich eben im Retrospektiv festgestellt hatte, dass ich immer versucht hatte, in der kleinen Einheit eines großen Konzerns irgendwie zu wirken. Das habe ich auch erst im Nachhinein so richtig begriffen, dass ich das so intuitiv gemacht hatte, eben nicht immer in die Konzernleitung direkt zu gehen, sondern eigentlich immer versucht habe, bei diesem schnellen, wendigen Boot irgendwie, was dann irgendwie muss, ja, am meisten sehr innovativ war dann auch zu sein und habe dann eben gedacht, wo finde ich sie? wahrscheinlich im Mittelstand in einem Familienunternehmen und habe dann eben die Zahlen angeschaut. Innovationsfähigkeit, da gibt es ja verschiedene Arten, Innovation zu definieren. Insbesondere habe ich mir angeschaut, wie radikal, wie produktinnovativ, radikal Produktinnovation beim Mittelstand, wie weit hat sich das entwickelt, und war dann geschockt, ne, weil ich natürlich aus der Startup-Welt kam und wir sprachen da nur von radikalen Innovationen, links, rechts, also wirklich alles nur neu. Und die Zahl, die ich da gesehen hatte, war irgendwie 19%, der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Also mit anderen Worten, noch nie waren Mittelstände und Familienunternehmen so wenig radikal innovativ wie zu der Zeit, wo ich dann eben die Zahlen angeschaut habe, 2017, also noch vor Corona und vor all den Krisen, die uns dann danach noch beschert wurden. War wirklich eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung zu der Zeit. Alle waren echt über Jahre ja durch das billige Geld skaliert und weiter gewachsen. Und trotzdem war das eben keine Zeit, wo sehr viel radikal Innovation betrieben wurde. Und das hat mich extrem verwundert, weil ich dachte, wie kann das eigentlich sein, in der Zeit, wo es ja eigentlich gut läuft, muss man ja gerade Dinge verändern, weil man sich da eben das leisten kann, weil man eben sehr wenig Arbeitslosen hat. Ne? Man hat gute Wirtschafts-, wahrscheinlich Cashflow-Möglichkeiten, auch Dinge zu investieren und so weiter und so weiter. Und das hat mich extrem verwundert. Und das war so ein Stück weit der Auslöser dieser Reise und eben die Fragestellung, wie bringe ich das jetzt zusammen? Und da gibt es ja alle möglichen Methoden und Ansätze dazu, und da fing es auf jeden Fall aber an.
Und was war dann so, du hast dann diese Recherche gemacht, und was war dann sozusagen das, ja, dein Resümee daraus, oder was ist dann als Aktion im Endeffekt geschehen?
Ja, ich bin erstmal nach der Erfahrung der Startup-Welt dachte ich, mache genau das Gegenteil, also ich gehe nicht damit raus und suche da irgendwie Geld, um das zu lösen, oder versuche da was zu beschreiben, sondern ich beschreibe erstmal die Vision in Form von einem White Paper und publiziere das einfach als meinen Purpose der Arbeit, um einfach zu sagen, jetzt habe ich was Sinnvolles gefunden. Ich glaube vor allem, ne, das kennst vielleicht das Wort Ikigai, also eben diese Mittelpunkt gefunden zu haben, weil ich bin mir sicher, dass ich da Mehrwert stiften kann, durch meine eigenen Fähigkeiten alleine schon, ohne jetzt da groß über Unternehmungen oder andere Menschen nachzudenken, dachte ich, ich mit meinen Fähigkeiten schaffe da, die beiden Welten zu verbinden, und habe das dann formuliert, wie würde so ein New Mittelstand Leitbild aussehen, wie könnte man so wirtschaften, und dann habe eben auch viele andere gleichdenkende Unternehmerinnen, aber auch sogar soziale Initiativen, und jetzt Project Together, zu der Zeit auch mit Philipp und Henrike auch stark gearbeitet, über ein Jahr lang, bis sie dann auch so ihren Erfolg gefunden hatten und immer mehr in die politische Richtung gegangen waren. Und da habe ich eben irgendwie gemerkt, dass da ist was dran. Also da war so viel Resonanz gegeben, dass irgendwann mal auch zu der Zeit noch relativ groß in den Medien Verena Balsen auf mich zugekommen war und eben zu der Zeit eben genau diese Nachfolge antreten wollte. Das war 2018, 19. Ne? Da hatte sie ein Restaurant auf der Torstraße, eben um diese Future Food Experimente zu machen, eben die Frage zu stellen, was ist der Keks der Zukunft sozusagen, ne? Balsen kennt man ja aus den Leibniz-Keksen und alle, die man so mit Kindheit hier, glaube ich, alle gegessen haben. Und die Frage war, werden die Kinder jetzt auch diese Kekse genauso gerne essen wie vor 100 Jahren? Gestern nehmen wir ja über 130 Jahre alt schon, also ich war da sehr fasziniert, bin dann nach wie vor sehr fasziniert von so einer unternehmerischen Leistung und so viele Erfindungen, ne? Und genau diese Fragestellung hat man eben trotzdem gestellt, und da durfte ich eine Zeit lang diese Reise begleiten, bis dann eben Corona uns wieder die nächste Krise bescheren konnte natürlich die Frage des Restaurants dann relativ schnell auch wieder zur Seite gelegt wurde, weil das dann für eine ganze Weile dann auch nicht mehr absehbar war, dass das jemals wieder Restaurants eröffnen werden. Und dann bin ich eben mit der New Mittelstand-These weitergegangen. Also ich hatte da auch in der Zeit schon einige Krisen erleben können, aber mich hat das eher bestärkt, weil mit jeder neuen Krise hat man eigentlich die Bestätigung gesehen, wie wichtig das ist, eben genau diese Innovationskraft, ob es jetzt Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder andere Faktoren mitzudenken, eben in dem Moment, wo es gut geht, nicht in dem Moment, wo es zu spät ist. Und das ist so eine der Kernthese von dem Mittelstand, dass das unbedingt sein muss.
Wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann hast du ja, der hat erstmal deine Gedanken rausgegeben und jetzt wurdest du da dann auch sogar darüber direkt beauftragt, hast da eine Begleitung gemacht, in dem Fall vom Balsen. An der Stelle hättest du ja auch sagen können, wunderbar, ich bringe Innovationen in die Unternehmen hinein, ich begleite, berate die und das ist ein wirtschaftliches Modell. Also rein wirtschaftlich gesehen wäre das ja super schon für dich gewesen. Du bist aber einen anderen Schritt gegangen. Du hast also da an der Stelle gesagt, okay, ich will hier etwas schaffen, vielleicht etwas Größeres schaffen, ich will hier ein Netzwerk schaffen. Kannst du mich da mal so ein bisschen in die Gedanken hineinnehmen? Weil ich denke, das war nicht alles von Anfang an so klar. Also wie ist das sozusagen dann entstanden?
Das stimmt. Die Vision war da und war auch sehr klar und hat auch mit vielen Menschen resoniert. Ich habe die White Papers ja auch durch zum Beispiel Professor Dr. Nadine Kammerlander oder auch andere Unternehmerinnen lesen lassen und alle waren der Meinung, das ist es, ne? Aber das war ja nicht so, dass man ein Produkt oder ein Geschäftsmodell von Anfang an dort hatte. Und deswegen war es mir aber wichtig, nicht irgendwas zu kopieren, zum Beispiel irgendwie ein Marktplatz zu sein oder eine Unternehmensberatung, eine kleine Boutique-Beratung aufzumachen oder sowas. Das war mir klar, ich möchte da nicht einfach irgendwas kopieren, sondern ich möchte die Wirkung optimieren und maximieren, während ich eben gleichzeitig den wirtschaftlichen Eigenantrieb finde. Das heißt, eben da eine Balance finden zwischen dem Purpose und dem Profit und gleichzeitig auch sehr stark auf Menschen fokussiert zu sein. Und du kennst ja auch diese Triple P Bottom Line, die habe ich zu der Zeit auch ausführlich studiert und dachte, ja, es geht mir um den Menschen. Der Mensch ist, das ist ja Teil der Idee, Unternehmensleitbild für Unternehmer. Und in dem Mittelstand sind also bestimmte Art von unternehmerischen Persönlichkeiten, da war ich mir sicher, dass das mehr wirken würde, wenn man sie irgendwie schafft, zusammenzubringen, dann mit denen erstmal rauszufinden, wie das optimale Modell aussieht, eben für Planet und Profit ein Stück weit eine bessere Balance zu finden, anstatt da jetzt einfach nur ein bestehendes Geschäftsmodell zu kopieren. Also es war eine lange Explorationsreise aus meiner Sicht, wo ich mir das auch durch verschiedene Art von Projekten und Experimenten immer versucht hatte, selber immer zu finanzieren. Und das hat auch immer sehr gut geklappt. Klopf, wird es auch hoffentlich in der Zukunft, bis das eben so wuchs und wuchs organisch neue Menschen anzog. Und mittlerweile sind wir bei einem sehr klaren Modell angekommen, aber sind ja auch 5 Jahre ins Land vergangen. Und ich glaube, das würde ich auch allen raten. Also wenn man die Möglichkeit hat, ein Stück weit ist es ja auch der Weg jedes, glaube ich, mittelständischen Unternehmens, das dauert eine ganze Weile. Also Übernachterfolge dauern ganz schön lange. Also das muss man einfach sagen. Und bis das jemand irgendwann mitbekommt und das wirklich auch wahrnimmt, das ist okay, wenn es Jahre vergehen. Das ist eben die unternehmerische Leistung, glaube ich, die ich immer so bewundere. Und wenn man das anders haben will, dann kann man das auch sicherlich in der Startup-Welt schneller an die Wand fahren. Aber wenn man das eben so Stück für Stück qualitativ und organisch aufbauen will, dann geht es nicht immer so viel schneller als das.
Ja, nochmal zu Triple P, Bottomline, ist People, Planet, Profit, für die, die es nicht kennen. Und das ist einfach ein Grundgedanke, ja, also so ein Framework. Ja, du hast gesagt, dass das dauert etwas. Kannst du uns vielleicht auf diese Reise ein bisschen mitnehmen? Also wie hat sich das entwickelt ist, wie sind die ersten dazugekommen, wie hast du die an und was war da dann auch vielleicht das Werteversprechen? Weil das eine ist ja sozusagen so, ja, wir haben alle ein gleiches Interesse, aber die dann auch zusammenzubringen und dass dadurch daraus eine Gemeinschaft entsteht und dass dadurch auch bestimmte Formate entstehen. Das ist ja Arbeit und das sind ja Dinge, die ihr im Endeffekt dann realisiert habt. Kannst du uns da mal mitnehmen?
Ja, ich versuche das. Das ist sehr spannend, darüber zu reflektieren. Ich war schon immer sehr stark in Community-Gedanken unterwegs und habe dann auch, als ich nach Berlin zum Beispiel kam, das Glück, eine sehr tolle unternehmerische Community kennenzulernen. Sandbox Network heißt die. Und darüber auch sehr viele Freunde hier gefunden zu haben. Wenn nicht sogar so eine Art Familiengefühl, weil man so gleichgesinnte, sehr aktive Unternehmerinnen vorgefunden hatte, die auch sehr ähnliche Suchbewegungen verfolgt haben. Und da war ich mir sicher, ich sag mal in Kürze mittlerweile, sparing is the new learning auf Englisch. Ne? Also was heißt das? Also dass man sparing heutzutage eigentlich braucht, den Dialog braucht, um weiterzukommen. Das ist also nicht das klassische Lernen irgendwann mal oder sich selbst irgendwie Dinge beibringen ist, sondern eben genau das Thema miteinander in Gestaltung sein und am liebsten mit mehreren Menschen. Ich bin da der Meinung, wenn alle so einen ähnlichen Wert und Purpose spüren, also eine Art Verbindung spüren, dann ist es unheimlich stark. Und ich hatte die These, also ein bisschen, als ich mit Social Entrepreneurs mich viel beschäftigt hat, da gibt's ja, sagt man immer, Change Theory, also what's the Change Theory? Also was ist also meine damalige Change Theory gewesen? Ich bin der Meinung gewesen, wenn man mehrere solche Köpfe zusammenbringt in eine Community und in der Lage ist, gemeinsam kollaborativ zu gestalten, dann durch diese starke Unabhängigkeit der Familie, Unternehmer und Mittelständler entwickelt man eine sehr große Wirtschaftskraft und eine Veränderungsmöglichkeit, die eben ein Konzern oder ein Startup nicht entwickeln kann, weil eben diese Kapitalunabhängigkeit nicht gegeben ist. Ne? Man ist entweder an der Börse notiert oder man hat ein Fremdkapital. Venture Capital ist ja Fremdkapital. Das heißt, man ist da eben abhängig davon, von der Wirkung davon, wie die KPIs sind und was erwartet wird, während Mittelständler und Familienunternehmer in der Lage sind, selber einfach Entscheidungen zu treffen, von heute auf morgen das Unternehmen von links nach rechts zu drehen und keinem Rechenschaft schuldig zu sein, außer natürlich der Belegschaft, der Familie. Also gibt ganz viele Stakeholder-Gruppen, aber sie können theoretisch von heute auf morgen das einfach tun und haben es auch schon immer wieder getan, wenn es Sinn gemacht hat. Und das hat mich einfach sehr stark überzeugt, endlich, dass das der Weg sein muss. Dann ist es eben so, es gibt ja keine Kriterien, so harte Kriterien, wie man nach den Mittelständlern sucht im Mittelstand. Das heißt, ich bin über soziale Netzwerke, über ganz viele Inhalte, Events und eben Hören, Sagen dann eben gegangen und hat sich da so ein Stück weit über die Zeit einfach verbreitet. Und da hat sicherlich alles so eine kleine Rolle gespielt. Aber diese Change Theory, also diese Logik, was ist eigentlich das, was die Veränderung einbringt, das muss man sich, glaube ich, verbildlichen und dann daran festhalten und auch die Qualität und alles daran zu messen, finde ich auch, ob man diese Logik führt oder ob man eben diesem, wie du sagst, dem wirtschaftlichen Erfolg eher folgt und sagt, ich mache jetzt eben opportunistisch Dinge, die vielleicht nicht unbedingt die Wirkung haben, manchmal sogar die gegenteilige Wirkung haben, aber scheinbar innovativ sind. Da habe ich versucht, so ein Stück weit immer mich selbst zu ermahnen und zu gucken, wie man da Purpose und Profit wirklich auch besser vereint.
Nach welchen Veränderungen, du hast es ja gerade gesagt, so Change Theory, nach welchen Veränderungen suchen die Familienunternehmen dann gerade? Wir haben ja jetzt unterschiedliche Themen gehabt. Also wir haben Innovation gehabt, wir haben Purpose gehabt. Ist das mal da, mal da? Ist das alles zusammen? Weil an irgendeiner Stelle ist ja sozusagen, ich sag mal, hat New Mittelstand irgendwo ein Wertversprechen? Und welches Werteversprechen ist das, dass sie sozusagen sagen, okay, genau dahin wollen wir, da sind wir noch nicht, dahin wollen wir?
Absolut. Das Werteversprechen ist in Bezug auf die Transformation. Wenn man jetzt erstmal als Unternehmer, Unternehmerin eben diese Idee von dem Mittelstand selber lebt und überzeugt davon ist, so eine große Vision für sich zu haben. Das ist sehr, sehr individuell. Jeder hat ja eine eigene und die versucht man ja zu kommunizieren, zu verfolgen, Mitarbeiter zu engagieren. Und das ist eben in der Regel eine große Transformation, die es erfordert, um eben von A nach B zu kommen. Also vom Mittelstand zu dem Mittelstand, könnte man sagen. Und da fühlen sich viele Unternehmerinnen etwas alleine, weil sie denken, sie sind vielleicht die Einzigen, die genau so eine krasse Reise gerade absolvieren. Und im Mittelstand und Familienunternehmen spricht man eben auch nicht so sehr über diese Reise mit anderen. Das ist das, was die ein Stück weit ausmacht. Ne? Also man sagt ja auch Hidden Champions nicht umsonst, weil die auch ein Stück weit wenig kommunizieren. Und genau diese Gedanke hat mich verfolgt, weil ich eben aus der Musik, aus den Communities, aus der Startup-Welt, aus der Unternehmensberatung, also überall kenne ich diese Idee der Zusammenarbeit, der Kommunikation miteinander, eben austauschen zwischen verschiedenen Unternehmenskontexten, das unheimlich wertvoll ist. Und das war der Grundgedanke, das Werteversprechen, Teil eben diese Community zu sein, um sich mit Gleichgesinnten über die Transformationsherausforderungen und Lösungen auszutauschen und damit einfach schneller zu sein, effektiver zu sein. Und das hat schon natürlich ein Stück weit diesen unternehmensberaterischen Charakter, aber eben im Machen. Ne? Also man hat immer natürlich auch gedacht, aber dann auch direkt umgesetzt. Und ich glaube, das war das Wichtige für mich, dass es jetzt nicht nur um diese Theorien und Methoden gegangen ist, sondern wirklich auch in die Umsetzung, dass jeder auch bereit ist, da reinzuspringen und mitzuhelfen, Hände hochzukrempeln und dann Ärmel hochzukrempeln und dann einfach mitzumachen. Ne? Und das ist so Teil dieser Community, die ich kreieren wollte, dass alle Unternehmer dort sich gegenseitig so unterstützen können und die Formate das eben fördern. Und wir haben auch tolle Erfolgsgeschichten, was das angeht, auch mittlerweile feiern können. Wir haben auch einige auf der Seite beschrieben, ne? Also zum Beispiel ganz klassische Geschichte von einem Automobilzulieferer, der Hella Guttmann zum Beispiel, haben wir auch beschrieben, haben über Jahre Diagnosegeräte gemacht, also ganz klassische Hardware, die natürlich auch sehr großen Veränderungen jetzt im Automobilmarkt unterliegt und unterlag, auch damals, als sie die neue Strategie gesucht haben. Und das war klar, es muss weg von Hardware hin zu Software und Daten gehen. Aber wie kriegt man das hin in so einem klassischen Mittelstande, der auch mit einem erfolgreichen Modell über 40 Jahre unterwegs ist? Wie kriegt man so einen Wandel hin von Hardware zu so einer ganz neuen Geschäftsmodelllogik? Und das war zum Beispiel eine der Transformationen, die wir über Jahre begleiten durften. Und mittlerweile, ich glaube, sind da jetzt über die Hälfte der Belegschaft jetzt in diesem neuen Business drin. Und ja, der Philipp, den ich dann eben persönlich auch als Sparringpartner am Anfang begleiten durfte, der wurde dann Chief Digital Officer und hat dann eben diese ganze neue Mannschaft aufgebaut. Und das sind solche einzelnen Geschichten, die unsere Community auch eben ausmachen und darüber sprechen, diese Menschen, die das absolviert haben, dann als Botschafter. Also wir nennen sie danach, nach einer Zeit, wenn sie dann eben durch so eine große Transformationsreise gegangen sind, Botschafter oder Botschafterinnen. Und das Wissen teilen sie dann eben mit den nächsten Unternehmerinnen in unserer Community. Und ja, diesen explorativen Community-Raum, den haben wir jetzt auch sehr explizit umrissen und kreiert. Und da kann jeder Unternehmer als exploratives Mitglied eben genau Teil dieser Gemeinschaft sein. Das ist so das Werteversprechen, was über die Jahre sich so herausgearbeitet hatte. Und wir haben mittlerweile auch über 500 verschiedene Experten, Expertinnen und Startup-Gründerinnen auch in den Netzwerkteams auch ja, verschiedene Lösungen anbieten und da auch immer unterstützen wollen. Das heißt, wenn da jetzt eben in diesem Kernkreis etwas gesucht wird, dann finden wir auch eben Werte, like-minded people, auch die in der Lage sind, auch Lösungen anzubieten und auch mit zu coachen, zu sparen, zu begleiten. Also nicht nur Unternehmer sind da drin, die im Mittelstand sind oder Next-Gens, sondern auch Startup-Gründerinnen und auch Spezialisten. Und ich glaube, das entspricht auch so ein bisschen dieser verbindenden Mittelstand-Logik, weil manche Kooperationen entstehen einfach nur, weil man Mittelstand und Startup zusammenbringt und auf einmal ploppt da irgendwas Neues heraus. Genau. Also das ist so in a nutshell die Transformation, die wir beschleunigen, und die Menschen, denen geben wir ein Stück weit einen Raum, wo sie einfach nicht alleine sind. Das ist so unser Werteversprechen.
Um ein Matching zu machen, müsst ihr ein Netzwerk aufgebaut haben. Kannst du nochmal einen Einblick geben, wie waren so die ersten Umsetzungen, Formate, wie ist so ein Sparling zustande gekommen? Also das habt ihr ja langsam aufgebaut, ihr habt immer mehr Formate wahrscheinlich hinzugenommen. Kannst du da mal ein Learning machen, was hat gut geklappt, was hat aber vielleicht auch nicht so gut geklappt?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Die Formatentwicklung war eine der Dinge, die mich immer sehr herumgetrieben hat. Und ich habe da versucht, immer mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kollaboration auch wieder zu kommen. Das war so eine der ersten Thesen. Mach nie was alleine sozusagen. Also versuche immer in Kollaboration eben diese These folgend was zu erarbeiten und habe dann eben dementsprechend verschiedene Konzepte aus anderen Bereichen, aus anderen Spezialisten umgesetzt. Ich glaube, das Learning daraus ist ein Stück weit, das ist zwar alles sehr bereichernd sein kann, aber eben jeder Raum, wenn da eben sehr viel Diversität auch herrscht, also man will ja höchste Diversität haben, irgendwann mal ist es auch verwirrend. Also man muss eben rausfinden, wie viel Diversität an welchen Stellen ist gut. Und mit Diversität meine ich auch vor allem die unterschiedlichen Bedürfnisse. Nicht jetzt unbedingt Diversität jetzt über die Kulturen und Geschlechter, sondern vielmehr über die Frage, welches Bedürfnis verfolgt man. Und am Anfang hatte ich eben die These, alle in einem Raum möglichst viel Diversität, also Startup-Gründer, Spezialisten, Investoren, Partner, alle sozusagen in denselben Prozess, das wird schon irgendwie helfen. Und mit der Zeit war dann immer mehr die Erkenntnis rausgekommen, nein, das muss man viel, viel genauer steuern, gerade auch um mit Mittelstand, mit der wenigen Zeit besser wirtschaften zu können und besser umzugehen, braucht man immer viel präzisere Formate. Und am Anfang konnten wir, also die ersten erfolgreichen Formate waren eben so thematisch, dass man immer gesagt hatte, hier ist das Thema Nachhaltigkeit, hier ist das Thema Digitalisierung, hier ist das Thema Fachkräftemangel, hier ist das Thema Employer Branding. Und da treffen sich dann bestimmte Leute, weil da hat man auf einmal so einen Fokusraum gefunden. Und auch wenn da die Diversität sehr hoch war, Startup wollte irgendwie neuen Kunden finden oder Kapital, Mittelständler wollten neue Methoden kennenlernen, vielleicht neue Lösungen, und Spezialisten wollten eigentlich eher Projekte, neue Kunden finden, also ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Trotzdem konnte man da sehr produktiven Austausch führen, weil die Regel wieder eben da war, nicht irgendwie vertrieblich agieren, sondern eben versuchen, auf einer zwischenmenschlichen Ebene rauszufinden, wie kann man da voneinander lernen. Ne? Und solange das dann immer im Vordergrund stand, konnte man da immer noch sehr viel schaffen. Und da kamen echt ganz tolle Bekanntschaften, die jetzt auch ganz große Transformationen ausgelöst haben. Zum Beispiel jetzt so bei der Kerstin von Marantec Group, was ja auch unsere andere Botschafterin ist, die sehr aktiv und erfolgreich auch ist. Die hatte damals in einem der ersten Circles einen Nachhaltigkeitsexperten, Spezialisten kennengelernt und seitdem auch eben die ganze Nachhaltigkeitstransformation durch dieses Gespräch, das damals entstanden ist, inspiriert, angefangen eben zu gucken, wie kann man im Hardware-Geschäft, weil die machen Antriebstore, also wo man jetzt mal sagen würde, ja, Hardware, aber da ist ja auch ganz viel Materialwirtschaft und auch ganz viel Supply Chain, Logistik und alles Mögliche da drin, wo man eben Verbesserungen machen kann. Und da diese Fragen jetzt nicht nur in Richtung der Digitalisierung zu stellen, sondern auch in Richtung der Nachhaltigkeit damals schon zu stellen, war schon sehr neu und fortschrittlich. Und solche Dinge, manchmal sind einfach aus so einem Circle hervorgegangen. Ne? Aber so retrospektiv auf jeden Fall, das Learning ist, besser auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und lieber kleinere und feinere Formate gestalten und gar nicht so sehr darauf achten, wie viele Leute da sind. Das ist nicht relevant. Relevant ist wirklich, ist der Raum qualitativ hochwertig, ist er richtig kuratiert und entspricht er auch so diesem Bedürfnis. Darauf vielmehr achten wir jetzt nach den 5 Jahren und sind ein Stück weit auf diesem Degrowth, sage ich mittlerweile, auch Pfad, weil wir eigentlich gar nicht versuchen, die Dinge größer zu machen, sondern eher kleiner zu machen, damit man einfach effektiver ist.
Wir haben ja so, oder du hast zu Anfang so gezeigt auch, dass du viel in den Austausch gegangen bist mit Project Together, Gedanken über soziales Unternehmertum, Purpose und Innovation ist ja hier ein ganz großer Antrieb und die Vision einer lebenswerten Zukunft, die Familienunternehmen ja auch alle mitbringen. Alles das ist aber jetzt dann so die Frage, siehst du dich als Sozialunternehmer, siehst du dich einfach als Netzwerker für Familienunternehmen? Also wo ist da die Grenze für dich? Also wo, du benutzt im Endeffekt alle Elemente dort und redest genauso auch über Wirkung von dem Ganzen. Wo verläuft das für dich? Wie würdest du dich dort verordnen?
Ja, soziale Unternehmer, ich mag persönlich, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, nicht so sehr diesen Begriff, ohne jetzt die Wirkung der vielen Leute irgendwie schlecht zu reden. Ich finde, das Wort sozial im Deutschen klingt einfach nicht so ganz richtig übersetzt. Es kommt ein bisschen aus dem Englischen, Social Entrepreneur, und da hat es einfach eine andere Bedeutung, ne? Das ist eher die soziale Plastik damit gemeint, also gesellschaftlicher Wirkung. Und es ist deswegen für mich schwer, mit diesem Begriff jetzt in Deutsch umzugehen. Ich finde den irgendwie nicht richtig. Wir haben damals den Begriff der sozialen Kunst mal eine Zeit lang verfolgt und auch den ein Stück weit so stehen lassen. Also mit anderen Worten, nee, ich würde mich nicht als Social Entrepreneur bezeichnen, auch nicht als Sozialunternehmen. Ich würde mich als Unternehmer auf jeden Fall bezeichnen, weil ich eben der Meinung bin, vielleicht ein bisschen von Beuys hier interpretiert oder kopiert, dass jeder Unternehmer oder jede Mittelständler oder Familienunternehmer auch ein sozialer Unternehmer ist und auch diesen Gedanken verfolgt, eben aus dem tiefsten, weil eben die Überzeugung da ist, die Welt besser zu machen. Und das, was man da tut, ist ja, hat ja immer was mit Menschen zu tun, weil kein Unternehmer kann ein Unternehmen ohne Menschen haben. Immer vielleicht in der Zukunft mit KI dann doch, aber heutzutage noch nicht. Und ja, es ist grundsätzlich ein soziales Wesen, also eine Organisation. Und man braucht ja eine Organisation, um mit ein Problem, was man lösen will, mit anderen Menschen schneller und effektiver zu lösen. Und wenn es dann eben ein gutes Geschäftsmodell hat, ist es auch wirtschaftlich tragfähig, ausbaubar, skalierbar, erfolgreich. Ne? Und daher ist es auch mein Ziel, dort auch weiter als Unternehmer erfolgreich zu sein. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, das muss man auch nicht weiter tiefer spezifizieren, weil das ist ja immer die Frage, welches Problem löst du? Mit welcher Motivation und welche Governance unterliegt man tatsächlich? Ne? Also das ist ja so die Frage, die hinter diese Frage klingt. Ne? Mit welcher Governance adressierst du ein Problem? Ne? Startups haben eine Governance, Socialpreneure eine andere. Und Socialpreneure haben wiederum Probleme mit eher einer Politik und einer Gesellschaft und die Unternehmer eher eine Wirtschaft. Und Motivation kann aber eben, das ist das Schöne, verbinden sein. Motivation kann bei allen sehr mit viel Sinn und Purpose und Vision zu tun haben. Ich glaube, das ist da, wo die vielen Unternehmer sich dann doch eher deutlich mehr gleichen. Und weil die Motivation der sozialen Unternehmer eben oft eine ähnliche ist von den Familienunternehmen. Nur die haben unterschiedliche Geschäftsmodelle, unterschiedliche Felder und Problemfelder gewählt und Lösungsansätze.
Ich wurde mal gefragt, ob Elon Musk mit Tesla und auch mit seiner Vision für eine multiplanetare Spezies Social Entrepreneur ist. Und genau da finde ich halt, ist das schwer sozusagen. Also er würde sich auch überhaupt nicht so bezeichnen. Ganz viele Sozialunternehmer oder Social Entrepreneurs würden an der Stelle auch aufschreien. Nach dem, was du jetzt gerade sagst, wie würdest du das dann einordnen?
Die Frage also, wie ich Elon Musk einordnen würde.
Tesla sozusagen. Also mit Tesla nachhaltige Mobilität könnte man ja so das einordnen.
Also ich glaube, er ist definitiv ein Kapitalist und hat auch ganz klar die Züge und die Werte und die Art und Weise, wie er arbeitet, aber auch ein sehr talentierter, bewundernswerter Leistung, die er da vorbringt. Nichtsdestotrotz, wie es manchmal dann auch menschlich rüberkommt. Aber ich glaube, es gibt eine wichtige Erkenntnis. Also wenn ich eine Sache aus dieser Mittelstandsreise bis jetzt sehr stark lernen konnte, dass alle Unternehmer bei uns in der Community und alle Transformationsverantwortliche eine These verbindet, dass Nachhaltigkeit und eben diese Triple P Bottom Line oder auch grundsätzlich Balance in einem Business, das ist keine Sache der Optionalität in der Zukunft. Das ist eine Sache, ob man in der Zukunft die Relevanz behalten will oder nicht. Weil wenn wir uns dessen bewusst sind, dass unsere Probleme ganz stark auch mit der globalen Erwärmung oder auch Klimakrise oder mit anderen Dingen zu tun haben, ne? Wenn diese Menschenströme so groß geworden sind und die Krisen überall sichtbar, ne? dann ist man als Unternehmer ja auch angehalten, mit den Mitteln, die man hat, ein gutes Geschäft aufzubauen, um genau die Probleme zu adressieren. Und wenn man in der Zukunft relevant sein will, dann muss man die Probleme der eigentlichen Menschheit ja auch lösen, ne? Weil ansonsten geht man ja ein bisschen in die Irrelevanz, auf die Irrelevanz zu. Und das ist die These. Deswegen glaube ich, die Frage ist eben, mit welchen Mitteln, Governance und Strukturen löst man diese Probleme. Aber ich glaube, wir reden hier nicht mehr über die Frage des Bewusstseins, dass sie da sind. Also ich glaube, wir sind uns mittlerweile als Menschheit so weit bewusst. Die Frage ist, tun wir da was dagegen? Und das ist eine sehr wichtige Herausforderung. Sind wir schon so weit, dass wir schlaue Ansätze gefunden haben, das zu lösen? Weil wir machen ja als Menschen immer weiter, wenn wir keine bessere Lösung finden, dann sind wir halt inert. Also dann machen wir einfach weiter. Weil was besser ist, als eben nicht zu tun, ne? Das ist einfach, können ja nicht einfach stehen bleiben und sagen, jetzt halten wir aber die Wirtschaft mal kurz an, weil wir haben das Gefühl, es läuft irgendwie in die falsche Richtung. Das geht ja nicht. Das heißt, wir brauchen einfach neue Modelle, erfolgreiche Beispiele, Leitbilder, die dann erfolgreich funktionieren und auch zeigen, so und so und so geht das. Und so kriegt man eben beides zusammen hin oder so kriegt man das Dreieck, das magische Dreieck gelöst. Ne? Und wir wissen, wie komplex die Lösungen von magischen Dreiecken sind, sonst wären die auch nicht magisch. Das ist aber auch das, was man in der Politik auch momentan feststellt. Ne? Wir haben eine Ampelkoalition, um das jetzt auch nochmal kurz anzusprechen, auch wenn ich jetzt nicht zu sehr politisch sein werde, aber es ist auch ein Dreieck. Ne? Und man sieht ja, wie komplex das ist. Und einfach nur die Dinge zusammenzubringen, ist ja nicht immer die Lösung, sondern eben in der Lösung zusammenzukommen und da jetzt wirklich sehr innovativ zu sein. Das ist die Herausforderung. Und dafür stehen wir, glaube ich, alle und gestalten da gerade zusammen. Und ich bin der Meinung, da brechen auch diese Grenzen sehr stark zwischen Non-Profit, For-Profit, zwischen Purpose, Social Entrepreneur, Impact Entrepreneur und Impact Startup und Startup und Mittelstand und Familienunternehmen. Am Ende ist es eigentlich total egal, in welcher Form man da unterwegs ist. Hauptsache, man verfolgt die Werte, die ähnlich sind und will wirklich die Welt ein Stück weit besser machen. Und ja, wenn man das alles verfolgt, dann ist, glaube ich, arbeiten wir ein Stück weit alle zusammen. Ne? Und das ist das Schöne, was uns ja wiederum zurück zu den Ideen von Project Together auch dann wieder bringt. Ne? Also das ist nicht ganz weit weg davon, auch dieser Open Social Innovation Ansatz. Nur der bewegt sich eben sehr stark in der Gesellschaft und in der Politik. Und die Frage ist, wie kriegt man das in der Wirtschaft hin?
Also super spannend. Im Endeffekt hast du damit so diese Ausgangsfrage, die ich so gestellt habe. Was geschieht mit Familienunternehmen oder Wirtschaft an sich? Wie transformiert die sich? Was sehen die an den Herausforderungen, vor denen wir stehen, ökologisch und gesellschaftlich? Und wie gehen die damit um? Hast du damit beantwortet auf eine wunderbare Weise, nämlich, dass sie das genau sehen und da auch Teil dieses Wandels sein wollen und auch das unterstützen wollen und so etwas wie New Mittelstand da so ein Katalyst zu ist, der sie zusammenbringt, der das zeigt, dass sie nicht alleine stehen, dass sie nicht die Hidden Champions sind, sondern dass sie eben auch gemeinsam dort auftreten können und voneinander lernen können. Magst du da noch so Richtung Abschluss noch einen Gedanken hinzufügen, wo du sagst, so, das wäre hier noch wichtig mitzugeben?
Ja, danke, habe ich tatsächlich. Ich habe in der Zeit auch viel mit Unternehmen gearbeitet, aber auch viel mit Universitäten zu tun gehabt. Es ist nämlich so, dass unsere ganzen Gedanken, wie man Unternehmen bildet, Unternehmen baut, ja auch sehr stark durch die Wirtschaftsuniversitäten auch weitergetragen werden und alle unsere Nachwuchskräfte und Talente ja auch dort das lernen, die Case Studies studieren und so weiter und so weiter. Und was ich mir sehr wünschen würde, ist, wenn man eben zum einen Mittelständler und Familienunternehmer auch als eine sehr spannende Alternative zu vielleicht eigenen Gründungen ansieht. Und da würde ich jedem anraten, also wenn sozusagen nicht klar ist und wenn ihm mir nicht glaubt, sozusagen, wenn du mir nicht glaubst, persönlich anzusprechen, dann gerne auf den Mittelstand auch zukommen. Wir haben wirklich sehr spannende Unternehmerinnen und Unternehmer und bei uns kann man da ganz unbefangen frei Teil der Community werden, auch als Student. Das ist so die eine Botschaft, ne? Also, oder auch als Gründer oder auch als angehende Gründerin, also egal wer, ich will einfach jedem ins Herz legen, das einfach nicht zu ignorieren, die doch irgendwie leicht verstaubt manchmal wirkenden, tradierten Marken, die machen unser Leben hier aus und schaffen auch ganz viele Jobs. Und der anderen Seite einfach den Universitäten und all den dort die Forschung betreiben und auch Professoren und sind, den Studenten wiederum Case Studies vorzulegen, wie man es schafft, eben diese Balance aufrechtzuerhalten, dass wir es jetzt von Anfang an auch lernen, wie herausfordernd das ist und hoffentlich auch nach neuen innovativen Methoden erforschen, KI-Einsätzen und alle möglichen Methoden und Technologien einsetzen, um dahin zu kommen, weil es ist wirklich, wirklich herausfordernd und das bedarf Anstrengung von all den Unternehmern, Politikern, Menschen, die eben Teil des Systems sind, um dahin zu kommen, weil ich glaube, wir haben da ganz Großes noch hier vor uns. Und, aber wir haben auch die Mittel und ich bin da als Unternehmer natürlich sehr optimistisch und überzeugt, dass wir das gemeinsam mit der Anstrengung schaffen. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg.
So zum Abschluss, wo siehst du die Zukunft von New Mittelstand? Wo soll sich das Ganze hinentwickeln?
An sich gar nicht so anders, wie es jetzt ist, muss ich sagen. Ich bin eigentlich ziemlich happy mit der Art und Weise, wie diese Community sich entwickelt. Ich wünsche mir möglichst viele Mittelständler natürlich auch dort zu finden und zu vereinen. Und das ist das Einzige, wie kriegt man da qualitativ mehr Unternehmer, Gleichgesinnte und Transformationstreibende gefunden. Und helfen natürlich auch solche Dialoge und Podcasts und deswegen danke ich dir auf jeden Fall erstmal an der Stelle auch für den spannenden Dialog, auch für die Fragen. Ich hätte auch tausende Fragen noch, die ich dir stellen wollen würde, aber vielleicht nochmal eine zum Abschluss, wenn ich mir das nochmal erlauben darf. Was genau sozusagen hat bei dir vielleicht sich ein Stück weit verändert durch unseren Dialog jetzt in Bezug auf Mittelstand und Familienunternehmen oder hast du schon auch so die Perspektive auf diese Unternehmer dieser Art auch schon so gehabt oder hat sich das irgendwie gewandelt im Zuge unseres Dialogs?
Ich habe dich eingeladen, weil ich genau da, wo wir hingelandet sind, eben erhofft habe, dass wir dort landen, weil ich genau das sehe wie du, dass es dadurch, dass sie langfristig denken und auch so einen Purpose sehen, dass Familienunternehmen dort anders handeln und dass sie Teil des Wandels, Teil der Transformation sein wollen, aber dass sie sich auch dort schwer mit tun, dass es nicht so klar ist. Es ist nicht, ich glaube, der Punkt ist, dass man wirtschaftlich schnell irgendwelche Zahlen und so weiter kann man sehen, funktioniert das Ganze. Nur die Herausforderung, die wir jetzt gerade haben, mit dem Wort Purpose, wie lässt sich das messen? Mit der Klimasituation, wie lässt sich da herangehen? Und auch mit gesellschaftlichen Herausforderungen, das lässt sich nicht so einfach messen. Und dadurch, glaube ich, sind Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen gerade genauso auch in einer Situation, einfach nur so weiterzumachen, funktioniert nicht. Und sie suchen auch nach neuen Wegen. Und ich habe New Mittelstand als einer dieser Antworten gesehen dort. Und von daher habe ich im Endeffekt, wie ich gerade gesagt habe, ohne dass ich die eigentliche Frage nochmal gestellt habe, sind wir genau dort gelandet, wo ich gerne mit diesem Podcast landen wollte. Und ich möchte mit diesem Podcast, dass das noch mehr sichtbar wird, dass es dort, ich komme von dem Bereich Sozialunternehmertum, dass es dort Sozialunternehmertum gibt, was die Gesellschaft verändern will, aber dass es dort auch Unternehmen gibt, die das auch tun. Und wir kommen so langsam aufeinander zu und geben uns im besten Fall die Hand.
Da bin ich mir sicher. Da bin ich auch froh, dass du auch bei diesem verbindenden Element auch am Ende angekommen bist, weil es auch genau das, was mich treibt. Insofern freue ich mich, dass wir da doch so sehr ähnliche Sichtweise auf das Thema finden konnten.
Ja, Ich glaube, am liebsten würde ich hier noch weitaus länger mit dir noch sprechen, weil ich merke einfach, dass es da verbindende Elemente zwischen uns gibt einfach. Wir kommen halt aus unterschiedlichen Wegen dorthin. Aber wir kommen hier so langsam zum Abschluss dieses Gespräches. Daher nochmal so die Frage, wenn man Teil von New Mittelstand werden möchte, wenn man dich kontaktieren möchte und mehr erfahren möchte, wo geht man da am besten hin?
Am besten einfach auf newmittelstand.org, New Mittelstand als ein Wort zusammengeschrieben, und dann gibt es da einen Knopf beitreten, wenn man da ein Teil der Community werden will, und es ist auch kostenlos, wenn man anfangen will, dort die Reise anzutreten, also sehr geringe Barriere, und wenn man mich finden möchte, dann bin ich entweder auf LinkedIn, aber auch auf allen sozialen Netzwerken, aber auch auf New Mittelstand findet man auch einen Kontakt-Button und kann man da auch direkt einen Termin mit mir machen. Insofern, ja, freue ich mich sehr auf mehr Dialoge und vor allem noch mehr inspirierte und sehr motivierte Unternehmerinnen und Unternehmer und Transformationstreibende, die diesen Gedanken mit uns weiter verfolgen wollen.
Dankeschön. Danke für das Gespräch hier und den Einblick.
Vielen Dank, Jörg. Dann einen schönen Tag noch und vielen Dank allen Zuhörern.